Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Niklas Potthoff. Schönen guten Abend. Die Corona-Beschränkungen in Gütersloh sollten eigentlich morgen Nacht enden. Doch jetzt kippte das Oberverwaltungsgericht Münster die Einschränkungen. Was das auch für Ministerpräsident Armin Laschet bedeutet, besprechen wir gleich mit unserem Landeskorrespondenten. Währenddessen diskutiert man in der Großen Koalition weiterhin über das Thema Racial Profiling. Nachdem Innenminister Horst Seehofer eine Studie dazu für unnötig erklärt hatte, kommt nun Widerstand unter anderem vom Koalitionspartner. Und wir schauen nach Brüssel, wo es Kritik an Ursula von der Leyen gibt, nach einem Wahlwerbevideo für die kroatische HDZ-Partei. Im Hintergrund ab 18.40 Uhr ist dann das Thema Obst, Mindestlohn und Mundschutz, Erntehelfer in Spanien. Vor rund 2 Wochen waren die Corona-Beschränkungen in Gütersloh verhängt worden. Die aktuelle Regelung galt noch bis morgen. Was danach kommen sollte, das war noch nicht klar. Doch jetzt hat das Oberverwaltungsgericht Münster die Regelung außer Kraft gesetzt. Ich bin verbunden mit unserem Landeskorrespondenten Moritz Küpper. Herr Küpper, per Eilbeschluss wurden die Beschränkungen außer Vollzug gesetzt, da sie rechtswidrig seien. Wie wurde das denn konkret begründet?
Die Begründung klingt ein wenig, wie das eben häufig so ist, technisch. Die Fortschreibung der Einschränkungen des öffentlichen Lebens im gesamten Kreisgebiet Gütersloh sei nach der Prüfung im Eilverfahren voraussichtlich rechtswidrig gewesen, befand das Gericht. Es sei, Zitat, möglich und erforderlich gewesen, eine differenziertere Regelung zu erlassen. Übersetzt heißt das, die einschränkenden Maßnahmen seien für einen ganzen Kreis, also für das ganze Gebiet, nicht verhältnismäßig. Zwar sei es zu Beginn des bei Tönnies in Reda-Wiedenbrück lokalisierten Ausbruchsgeschehens, also in diesem Fleischereibetrieb, nicht zu beanstanden gewesen, dass die Behörden für den gesamten Kreis kurzfristig strengere Schutzmaßnahmen als für andere Bereiche, andere Regionen in Nordrhein-Westfalen ergriffen haben. Später hätte man aber eben differenziertere Regelungen erlassen müssen, denn auch im Kreis Gütersloh, ähnlich wie zuvor ja auch in Warendorf, diesem anderen Kreis, gibt es Gemeinden, in denen es nur ein ganz geringes Infektionsgeschehen gibt oder gab, und insofern hätte man da differenzieren müssen. Dieser Beschluss nun ist auch rechtskräftig, da unanfechtbar.
Was bedeutet das Urteil jetzt?
Morgen Nacht um 23.59 Uhr wäre diese Verordnung einfach ausgelaufen, nun also früher. Wie sich das jetzt konkret vor Ort äußert, also wie es dann dort aussieht, das kann ich noch nicht abschließend sagen, ob da beispielsweise Anbieter, Museen oder Ähnliches gibt, die bereits morgen oder jetzt heute schon öffnen. Geklagt hat ja eine Firma für Spielhallen, ob die jetzt direkt wieder aufmacht, das weiß ich nicht. Recht bekommen hat sie jedenfalls. Die Firma Tönnies jedenfalls, die wird noch geschlossen bleiben. Da gab es heute Beratungen über ein Hygienekonzept für die schrittweise Wiederaufnahme des Betriebs. Die sind aber noch nicht abgeschlossen. Deswegen ist dort weiterhin zu. Aber von diesem Urteil könnte eine Signalwirkung ausgehen. Sicher für Nordrhein-Westfalen. Es ist ja das höchste Gericht in Nordrhein-Westfalen, was da geurteilt hat. Aber vielleicht auch bundesweit. Und zwar demnach, dass diese einschränkenden Maßnahmen nicht mehr automatisch für einen gesamten Landkreis angeordnet werden können. Zumindest nicht dauerhaft. Bundesweit gilt ja momentan diese Regelung, dass Einschränkungen des öffentlichen Lebens beim Erreichen einer kritischen Marke von 50 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen 7 Tagen verfügt werden.
Lassen Sie uns noch kurz auf den Ministerpräsidenten schauen, Armin Laschet. Der hatte da ja hart durchgegriffen, nachdem er zuvor ja eher als Freund der Lockerung galt. Ist das jetzt für ihn eher ein Tiefschlag oder eine Art Bestätigung?
Naja, offiziell geäußert hat sich die Landesregierung noch nicht. Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann will das noch tun. Juristisch ist es klar, eine Niederlage. Politisch allerdings dürfte es eine Bestätigung für Laschets ja differenzierten Corona-Kurs sein. Er hat ja immer wieder auf Grundrechtseinschränkungen hingewiesen, auf die Problematik dabei. Daher ist es nun ein wenig paradox. Politisch kann sich Laschet bestätigt fühlen, juristisch hat er heute verloren.
Danke an Moritz Küpper mit Informationen zu Gütersloh. Das Oberverwaltungsgericht Münster hatte die Corona-Beschränkungen heute für rechtswidrig erklärt. Wer jetzt in der Ferienzeit seinen Sommerurlaub in den Niederlanden verbringt, zum Beispiel an der Nordsee, für den dürfte es beim Einkaufen ein fast schon ungewohntes Bild geben. Die Menschen dort tragen keine Masken mehr. Eine Maskenpflicht gibt es nur noch in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Die warme Sommerzeit samt niedrigen Neuinfektionszahlen, die sorgt auch dafür, dass auch hierzulande darüber diskutiert wird, wann die Maske fällt. In der Bundespolitik scheint die Meinung dagegen einhellig zu sein, die Masken sollen aufbleiben, auch wenn ihre Anziehungskraft wohl unterschiedlich interpretiert wird. Vera Wolfskämpf.
Soweit wie CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak würden vielleicht nicht alle gehen.
Masken tragen ist sexy.
Aber dass Masken ein wichtiger Schutz in der Corona-Pandemie sind, darüber herrscht weitgehend Einigkeit in der Bundespolitik. Auch in der CDU-Spitze, wie Ziemiak erklärt.
Diese Maske schützt andere. Es geht nicht nur darum, was einen selbst belastet, sondern es geht auch im gesellschaftlichen Zusammenhalt darum, dass man auf andere Acht gibt. Und ich finde, ganz ehrlich, es ist nicht zu viel verlangt. Wir haben die Krise noch nicht überstanden.
Dennoch fordert AfD-Chef Tino Chrupalla, die Maskenpflicht abzuschaffen. Sie sei eine Gefahr für den Einzelhandel, weil viele Menschen ungern mit Masken einkaufen und deshalb lieber im Internet bestellen würden. Masken nur freiwillig tragen, Gebot statt Pflicht, solche Wünsche werden beim Einzelhandel laut. Mecklenburg-Vorpommerns Wirtschaftsminister Harry Glawe von der CDU sprach sich für eine Lockerung aus. Erst war vereinzelt Zustimmung zu hören, aber nun haben sich die Bundesländer doch einstimmig dagegen gestellt. Die Gesundheitsminister und Ministerinnen haben in einer Schalter am Nachmittag vereinbart, die Maskenpflicht gelte auch im Einzelhandel wie bisher. Es dürfe nicht der falsche Eindruck entstehen, die Pandemie wäre vorbei. Auch der bayerische Ministerpräsident Markus Söder von der CSU bekräftigt:
Wir sind der festen Überzeugung, die Maske ist eines der wenigen Instrumente, die gegen Corona helfen können. Die Maske jetzt abzuschaffen, würde nicht nur ein Gefühl der großen Unsicherheit neu beleben, es könnte tatsächlich auch die Infektionsraten steigen lassen.
Das macht auch der niedersächsischen Gesundheitsministerin Carola Reimann von der SPD Sorgen.
Und immer da, wo Abstände und Hygiene nicht eingehalten werden, schlägt das Virus schonungslos zu. Und eine Mund-Nasen-Bedeckung ist immer da erforderlich, wo Abstände nicht eingehalten werden können.
Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel ist weiterhin für die Maskenpflicht. Das sei gerade jetzt in der Sommerferienzeit wichtig, so Regierungssprecher Steffen Seibert. Denn auch Regionen mit geringen Fallzahlen bekämen nun Zulauf aus anderen Teilen des Landes. Die Ungeduld und den Wunsch nach Normalität versteht auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Aber der Schutz geht für ihn vor. In Geschäften, Bussen und Bahnen heißt es also weiter, die Maske bleibt auf. Vielleicht nicht immer sexy, aber doch, wie SPD-Chef Norbert Walter-Borjans es ausdrückt, eine zumutbare Zumutung.
Vera Wolfskämpf berichtete. Auch der bayerische Ministerpräsident Markus Söder hatte vor wenigen Tagen noch getwittert, die Maskenpflicht bleibe bestehen, Corona sei noch nicht vorbei. Klare Ansage. Am Wochenende hatte Söder mit einer anderen Ansage für Aufsehen gesorgt. Er könne sich nur einen Kanzlerkandidaten vorstellen, der sich in der Corona-Krise bewährt habe, hatte er dem Tagesspiegel gesagt. Nicht wenige sehen in Söder selbst weiterhin diesen Kandidaten. Der betont aber weiter unnachgiebig, dass sein Platz in Bayern sei. Über das komplizierte Verhältnis zwischen Söder und der K-Frage berichtet Michael Watzke.
Für uns ist ganz klar, wir führen jetzt keine Personaldebatten,
sagt CSU-Chef Markus Söder nur einen Tag, nachdem er in eben diese Personaldebatte ordentlich Benzin gegossen hatte. Heute trat Söder als Feuerwehrmann auf, der die selbstgeschürten Flammen tatkräftig austritt.
Ich glaube, es ist nicht die Zeit, um über Kandidaturen Einzelner zu reden im Moment, sondern dass wir uns um das Wohl vieler kümmern und nicht nur um die Karrieren Einzelner.
Aber warum dann gestern ausgerechnet im Berliner Tagesspiegel die Ansage, ein Kanzlerkandidat der Union müsse Krise können?
Ich führe die Debatte ja nicht, es wird ja ständig über mich geredet, also und zwar von allen. Und ich freue mich auch drüber.
Also doch Interesse an der Kanzlerkandidatur, wird Söder heute Vormittag in München vor der CSU-Vorstandssitzung gefragt.
Mein Platz, das habe ich jetzt hundertfach gesagt, ist gerade, wie Sie es hier erzählen, an der Stelle in Bayern.
Jetzt gerade schon. In ein paar Monaten kann das vielleicht anders aussehen. Der bayerische Ministerpräsident genießt das Katz-und-Maus-Spiel. Der Politikberater Michael Spreng sagte heute Mittag im Deutschlandfunk, Söders Interview über die Krisenfestigkeit möglicher Kanzlerkandidaten habe nur einen Zweck verfolgt.
Damit hat er im Grunde den Kreis der Kanzlerkandidaten auf einen eingeschränkt, nämlich sich. Röttgen und Merz können, weil sie kein Amt haben, im Augenblick keine Krise meistern. Dass Laschet es nicht kann, hat Herr Söder mehrmals direkt und indirekt zu erkennen gegeben. Also bleibt nur Söder übrig. Also das war eine wirklich spannende Äußerung.
Auf NRW-Ministerpräsident Armin Laschet angesprochen, gab sich Söder heute bei der Pressekonferenz in München gönnerhaft.
Ich finde auch, dass Armin Laschet das jetzt in NRW von außen betrachtet sehr, sehr stabil und sehr stringent gemacht hat. Man sieht die Zahlen, wie jetzt NRW runtergehen. Das ist ein sehr, sehr positives Ergebnis. Jeder leistet da seinen Beitrag. Das tun wir auch. Alles Top-Kandidaten bei der CDU.
Das werden Laschet, Merz und Röttgen gern hören. Zumal Söder das CDU-Trio nebenbei zu einem Quartett erweiterte.
Dass ich Jens Spahn schätze, das wissen Sie. Dass ich viel von ihm halte, auch. Und man muss nicht immer die gleiche Meinung haben, um sich gegenseitig zu schätzen und zu respektieren. Aber er gehört sicherlich zu den großen Hoffnungsträgern, die die CDU hat. Aber die CDU hat viele Hoffnungsträger.
Der größte Leistungsträger der CDU ist laut Markus Söder aber Kanzlerin Merkel, die Söder nächste Woche zur bayerischen Kabinettssitzung auf Schloss Herrenchiemsee einlädt, inklusive gemeinsamer Boots- und Kutschenfahrt. Merkel, so Söder, sei nicht erst seit der Corona-Pandemie die Krisenmanagerin schlechthin. Davon profitiere auch die CDU.
Die hohen Umfragewerte jetzt sind prioritäre Bundeskanzlerin geschuldet. Und deswegen wird es auch nicht so sein, dass wir dann praktisch von selbst im nächsten Jahr, wenn dann eine Bundestagswahl ansteht, Umfragewerte der Kanzlerin übernehmen können als Umfragewerte der Union oder von jedem Einzelnen.
Es sei denn, man stelle den beliebtesten Unionspolitiker als Kanzlerkandidat auf, Markus Söder. Das sagt Söder natürlich nicht. Wer will, kann es zwischen den Zeilen lesen. Auch wenn Söder am Ende der Pressekonferenz nochmal pflichtschuldig feststellt:
Und mein Platz ist in Bayern.
Betont Markus Söder erneut im Beitrag von Michael Watzke. Dass Horst Seehofer sich in der Debatte um Polizeigewalt und Rassismus schützend vor die Beamten stellt, das ist in den vergangenen Wochen schon deutlich geworden. Etwa als der Innenminister ankündigte, eine Taz-Autorin wegen eines Artikels anzuzeigen und jetzt erneut, als er die geplante Studie zu Racial Profiling bei der Polizei einkassierte mit der Begründung, dass die Studie unnötig sei, Ungleichbehandlung sei schließlich nicht erlaubt. Eine Argumentation, die viele nicht überzeugend finden, allen voran auch der Koalitionspartner. Gudula Geuter.
Noch will die SPD offenbar nicht aufgeben. Sie selbst sei für eine Studie zum Racial Profiling in der Polizei nicht zuständig, räumte Bundesjustizministerin Christine Lambrecht am Morgen in der ARD ein.
Es wäre aber wichtig, dass wir diese Studie durchführen könnten.
So war es auch zumindest koalitionsintern angedacht. Noch Anfang Juni hieß es aus dem Innenministerium, gemeinsam mit dem Justizressort sei man in der konzeptionellen Entwicklung einer Studie. Das Studiendesign stehe allerdings nicht fest. Wie am Wochenende bekannt wurde, hat Bundesinnenminister Horst Seehofer der Untersuchung offenbar schon in der vergangenen Innenministerkonferenz eine Absage erteilt. Mit Racial Profiling wird es bezeichnet, wenn Polizisten Menschen allein aufgrund äußerer Merkmale wie der Hautfarbe ohne weitere Verdachtsmomente oder Gründe kontrollieren. Nach dem Grundgesetz darf das nicht sein. Wie weit es trotzdem vorkommt, ist umstritten. Gegenüber Zeit Online begründete das Bundesinnenministerium die Absage damit, dass es keinen Bedarf für die Studie gebe. Am Mittag erläuterte Ministeriumssprecher Steve Alter:
Es wird in der Bundespolizei nicht geduldet, dass Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen an rassistischen Motiven anknüpfen. Das heißt also, falls ein solcher Fall auftritt, dass Menschen kontrolliert werden, weil sie eine bestimmte Hautfarbe haben, dann wird dieses Verhalten verfolgt, innerbehördlich und sanktioniert.
Im Übrigen gäbe es umfangreiche Maßnahmen und Untersuchungen über Rassismus im öffentlichen Dienst insgesamt, deren Ergebnisse sollten abgewartet werden. Seit 2012 habe es bei der Bundespolizei insgesamt 25 Rassismusverdachtsfälle gegeben, hatte sein Haus zuvor mitgeteilt. 16 davon seien durch interne Hinweise bekannt geworden. Nicht nur für die Absage, auch für die Begründung, dass solche Kontrollpraxis ohnehin verboten sei, erntete der CSU-Politiker Seehofer Kritik. Der stellvertretende SPD-Vorsitzende Kevin Kühnert merkte im Spiegel ironisch an, dann könne man ja auch Blitzer im Straßenverkehr abbauen, Rasen sei schließlich auch nicht erlaubt. Die innenpolitische Sprecherin der Grünen, Irene Mihalic, sieht in der Absage eine grundsätzliche Verweigerungshaltung. Schon zuvor hatte sie in der ARD betont:
Was wir aber wirklich mal brauchen, sind doch belastbare Zahlen. Wir haben jetzt wieder die Debatte, dass sich halt eben die einen sozusagen in ihrem Schützengraben verschanzen und sagen, das ist ein ungeheurer Generalverdacht, und die anderen sagen, es gibt Rassismus in der Polizei und das müssen wir jetzt wirklich mal irgendwie herausfinden.
Wie Sie, so macht auch Justizministerin Lambrecht deutlich:
Es geht überhaupt nicht darum, irgendjemanden unter einen Generalverdacht zu stellen, sondern es geht darum, einfach Sachstand zu ermitteln und zu wissen, wo wir stehen und wie wir auch gegensteuern können.
Betroffene berichten immer wieder über subjektiv empfundene Diskriminierung. Anders als das Bundesinnenministerium zeigte sich die Europäische Kommission gegen Rassismus und Intoleranz, kurz ECRI, nach zahlreichen Berichten besorgt über die Praxis der Behörden in Deutschland. Justizministerin Lambrecht kündigte an, noch einmal mit Innenminister Seehofer über die Frage zu sprechen.
Gudula Geuter berichtete. In vollem Tempo sollte durchgegriffen werden. Das war das Signal der neuen Regeln in der Straßenverkehrsordnung, die auch ein früheres Fahrverbot für Raser vorsah. Doch nach dem inzwischen bekannt gewordenen Formfehler machen immer mehr Bundesländer die schärferen Regeln jetzt schon rückgängig. Eine Vollbremsung mit noch unbekanntem Bremsweg. Nadine Lindner.
Die Unsicherheit bei der Straßenverkehrsordnung bleibt. Denn zurzeit weiß kaum jemand, wie und ob die Novelle umgesetzt wird. Es droht ein Flickenteppich in den Ländern. Der Auslöser für die Verwirrung liegt in der vergangenen Woche. Da wurde bekannt, dass es bei der Novelle einen Formfehler gab, den eine Sprecherin des Verkehrsministeriums am Mittag noch einmal erklärte.
In der Eingangsformel der Verordnung ist die Rechtsgrundlage für die neuen Fahrverbote nicht genannt. Das § 26a Absatz 1 Nummer 3 StVG. Es werden nur die Nummern 1 und 2 der genannten Vorschrift zitiert. Das führt dazu, dass die Regelungen zu Fahrverboten in Artikel 3 nichtig sind.
Zentraler Punkt in der StVO-Novelle sind härtere Strafen gegen Raser. Ihnen droht bei Geschwindigkeitsverstößen ab 21 km/h innerorts und 26 km/h außerorts unter anderem ein Monat Fahrverbot. Außerdem stärkt die Novelle, die seit dem 28. April in Kraft ist, die Rechte von Radfahrern und sanktioniert Verstöße bei Rettungskassen scharf. Der Frage, ob es sich beim Form- bzw. Zitierfehler im Verkehrsministerium um Schlamperei oder Absicht gehandelt habe, wich die Sprecherin aus. Schuldzuweisungen zwischen Bund und Ländern nutzten gar nichts, so CSU-Verkehrsminister Andreas Scheuer gegenüber der Passauer Neuen Presse. Die Opposition ist empört. Für Bundesverkehrsminister Scheuer ist dies nach Pkw-Maut und Dieselfahrverboten die nächste schwere Panne, erklärt der verkehrspolitische Sprecher der FDP-Fraktion Oliver Luksic. Aus den Reihen der Opposition wurde zudem spekuliert, ob Scheuer den Formfehler nun nutzt, um über diesen Umweg die von ihm ungeliebten Fahrverbote doch noch zu tilgen. Es drängt sich der Verdacht auf, dass Raser von Scheuer eine unliebsame Novelle bewusst unterläuft, so die grüne Abgeordnete Daniela Wagner. Scheuer hatte schon Mitte Mai signalisiert, dass die unverhältnismäßige Regelung zu den Fahrverboten wieder kippen soll. Nun ist unklar, wie es nach dem Formfehler weitergeht. Scheuer will, so erläutert es seine Sprecherin am Mittag, Folgendes.
Der Bund hat die Länder aufgefordert, den bis zum 27. April geltenden Bußgeldkatalog ab sofort wieder anzuwenden.
Laut der alten Regelung droht erst ab 31 Stundenkilometer zu viel ein Fahrverbot. Für eine zeitweise Rückkehr zur alten Regelung spricht sich auch Marco Schäfer vom ADAC am Freitag bei Welt TV aus.
Damit haben wir einfach die Situation, der neue Katalog ist nicht anwendbar. Es bleibt so lange beim alten Katalog, bis etwas ganz Neues im Herbst oder Anfang nächsten Jahres verabschiedet wird.
Doch ganz so einfach ist es nicht. Aus den Ländern kommen unterschiedliche Signale. An sie hatte Scheuer vergangene Woche einen Brief verfasst, den Formfehler eingeräumt und für die Neuregelung geworben. Volker Wissing, FDP-Verkehrsminister von Rheinland-Pfalz, sagte heute Morgen im Deutschlandfunk.
Es ist natürlich kein Ruhmesblatt, wenn solche Fehler passieren bei einer Verordnung. Jetzt besteht ganz klar Handlungsbedarf, denn dieser Zitierfehler, der zu Nichtigkeit führt, das kann ja so nicht bleiben.
Was mit bereits verhängten Strafen geschehen solle, konnte Wissing nicht abschließend erklären.
Dann muss man sich die Situation genau anschauen. Bei nichtigen Regelungen kann sich das nochmal etwas anders darstellen als bei rechtswidrigen oder unverhältnismäßigen. Das müssen die Bußgeldbehörden im Einzelfall prüfen.
Das Verkehrsministerium in Thüringen geht hingegen andere Wege. Auf Anfrage des Deutschlandfunks erklärte es schriftlich, es werde weiterhin geblitzt, die Verfolgung sei aber ausgesetzt, bis rechtliche Klarheit bestehe. Wer jetzt geblitzt wird, weiß in Thüringen also nicht, welche Sanktion droht und wann sie kommt.
Nadine Lindner berichtete. Anfang des Jahres starb der iranische General Qasem Soleimani durch eine Attacke des US-Militärs. Der tödliche Angriff kam dabei von einer Drohne, ein immer häufiger eingesetztes militärisches Mittel. Die deutsche Bundeswehr setzt bislang nur unbewaffnete Drohnen zur Aufklärung ein. Doch jetzt hat das Bundesverteidigungsministerium die Anschaffung bewaffneter Drohnen für die Bundeswehr empfohlen. Kai Küstner.
Sie sind die fliegenden Spione der Bundeswehr. Seit langem setzen die Deutschen etwa bei ihren Auslandsmissionen wie in Afghanistan oder Mali Drohnen zur Aufklärung ein. Nur die Frage, sollen diese unbemannten Flugobjekte nicht wie bisher nur ausspähen, sondern im Ernstfall auch schießen können, sorgte auch innerhalb der Bundesregierung für heftige Debatten. Nun sagen das CDU-geführte Verteidigungsministerium und die Bundeswehr ganz klar, ja, Deutschland sollte Kampfdrohnen anschaffen. Bewaffnete Drohnen erhöhen nicht nur die Sicherheit und Reaktionsfähigkeit unserer eigenen Kräfte und die unserer Partner im Einsatz, heißt es wörtlich in einem Bericht des Verteidigungsministeriums an den Bundestag. Und weiter, sie können auch signifikant zum Schutz der Zivilbevölkerung und ziviler Einrichtungen vor Ort beitragen. Für den Koalitionspartner SPD ist die Entscheidung damit noch lange nicht gefallen. Man sehe weiteren Beratungsbedarf, heißt es aus der Partei. Fürsprecher sehen in bewaffneten Drohnen eine Art fliegende Lebensversicherung für deutsche Soldaten. Man könne mit ihrer Hilfe Angreifer zielgenauer und schneller ausschalten. Kritiker hingegen meinen, sie würden die Hemmschwelle für den Einsatz tödlicher Waffen senken.
Falschmeldungen über das Virus, hasserfüllte Botschaften in den Kommentarspalten. Auch bei Corona gibt es in den sozialen Medien vieles, was einen irritiert. Wie Facebook und Co. mit Hetze und Desinformation auf ihren Plattformen umgehen, ist schon seit Jahren ein Thema. Doch war heute auf europäischer Ebene in der ersten Justizministerrunde der deutschen EU-Ratspräsidentschaft erneut auf der Tagesordnung. Paul Vorreiter.
Fake News, Verschwörungserzählungen und Desinformation hat es zwar schon vor der Corona-Krise gegeben, doch in der Pandemie sind diese noch mal mehr zu einem Sicherheitsrisiko geworden für die Gesundheit und die demokratische Debatte. Davon zeigten sich die EU-Justizminister bei ihrer ersten Videokonferenz unter Leitung der neuen deutschen Ratspräsidentschaft überzeugt. Die Minister besprachen, wie umzugehen ist mit Behauptungen, es gebe Corona-Heilmittel, rassistischen Untertönen und damit auch, welche Verantwortung die sozialen Netzwerke dabei tragen. Bundesjustizministerin Christine Lambrecht.
Und über einen Punkt gab es große Einigkeit, sehr große Einigkeit. YouTube, Facebook und Co. sind in der Verantwortung, sich nicht als Hetz- und Fake-News-Plattformen missbrauchen zu lassen. Nur die Plattformen können ebenso wie Hate-Postings auch Falschnachrichten erkennen, Warnhinweise geben und Postings löschen.
Einen Aufschlag für mehr Regulation hat Deutschland bereits vor 2 Wochen mit seinem Gesetz gegen Hass und Hetze gemacht. Es verschärft den Druck auf die Internetkonzerne. Nicht nur sollen Einträge mit Hass und Hetze gelöscht werden, auch sollen die sozialen Netzwerke solche Einträge dem Bundeskriminalamt melden und bei der Identifizierung helfen. Deutschland greift damit auch einer europäischen Lösung vor. In diesem Jahr soll auf europäischer Ebene der sogenannte Digital Services Act folgen, der neue Haftungsanforderungen an Plattformbetreiber stellt und den Aufbau einer zentralen EU-Regulierungsbehörde vorsieht. Bis September läuft ein öffentlicher Konsultationsprozess dazu. Bürger, Unternehmen und Plattformen können ihre Ideen einbringen.
I expressed very clearly that we would not like to see fragmentation of the legal rules in the EU. We will seek for pan-European solution.
Vizekommissionspräsidentin Vera Jourova unterstrich, dass sie keinen Flickenteppich an europäischen Regeln will. Schon jetzt tauscht sich die EU-Kommission bereits regelmäßig mit den Internetfirmen über deren Maßnahmen gegen Fake News und Desinformation aus, allerdings auf freiwilliger Basis. Grundlage ist ein Verhaltenskodex, zu dem sich mehrere Dienste wie Twitter, YouTube und inzwischen auch TikTok verpflichtet haben. Allerdings ist es ein schmaler Grat, auf dem sich die Kommission bewegt. Sie verwehrt sich gegen den Eindruck, Zensur zu betreiben. Ausdrücklich hatte sie vor einigen Wochen die Vorgehensweise von Twitter gelobt, etwa einen Tweet von US-Präsident Donald Trump dem Faktencheck zu unterwerfen, ihn aber nicht zu beseitigen.
There will be no ministries of truth, no commissioner of truth, something like the only official doctrine which would be protected.
Es werde kein Wahrheitsministerium geben, auch soll keine offizielle Doktrin geschützt werden, sagte Jourova. Bei der ersten Videokonferenz der Justizminister während der neuen deutschen Ratspräsidentschaft ging es auch um die eingeschränkten Freiheitsrechte in der Corona-Krise, also darum, wie verhältnismäßig Ausgangssperren, Geschäftsschließungen und Notstandsgesetze waren oder noch sind. Christine Lambrecht zog eine positive Bilanz.
Als Schlussfolgerung unserer heutigen Diskussion kann ich sagen, Parlamente und Gerichte waren auch unter schwierigen Bedingungen handlungsfähig, wie viele Kolleginnen und Kollegen betont haben.
Ein Beitrag von Paul Vorreiter. Die kroatische HDZ holte gestern einen klaren Wahlsieg bei den Parlamentswahlen. Zur Freude vieler konservativer Kollegen aus ganz Europa, die im Vorfeld auch in Wahlwerbevideos der Partei aufgetreten waren. Unter ihnen EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Doch dafür erntete sie nun Kritik. Weniger wegen dem, was sie sagte, sondern wo. Bettina Klein.
Der Stein des Anstoßes war technisch betrachtet relativ klein.
Sigurna Hrvatska.
Sigurna Hrvatska, sicheres Kroatien, spricht Ursula von der Leyen als erste von mehreren prominenten Politikern der Europäischen Volkspartei in die Kamera.
Sigurna Hrvatska.
Der Wahlslogan der gestern bei den Wahlen in Kroatien schließlich erfolgreichen HDZ. Es folgen in dem kurzen Wahlwerbeclip Annegret Kramp-Karrenbauer, Sebastian Kurz, Manfred Weber und mehrere weitere Politiker der EVP mit denselben 2 Worten. Die EU-Kommission ist jedoch zu politischer Zurückhaltung verpflichtet. Der Verhaltenskodex besagt in Artikel 9 Absatz 3, Zitat, die Kommissionsmitglieder enthalten sich jeglicher öffentlicher Äußerung und jeglichen Auftritts im Namen einer politischen Partei. Weiter heißt es dort ausdrücklich, dies berühre nicht das Recht der Kommissionsmitglieder auf persönliche Meinungsäußerungen. Doch die Kommissionspräsidentin war in diesem Wahlclip ausdrücklich in ihrer Funktion ausgewiesen. Sie stand vor einer EU-Fahne und im Brüsseler Kommissionsstudio. Persönliche Meinungsäußerung? Bedauerlicherweise wurde das in der letzten Fassung des Videos nicht kenntlich gemacht, räumte ihr Sprecher Eric Mamer schon gestern auf Twitter ein, als sich am Nachmittag auf der Online-Plattform ein Sturm der Entrüstung aufzubauen drohte. Es wurden Fehler gemacht, stellte er heute bei der mittäglichen Pressekonferenz auf Nachfrage klar.
Donc la présidente a été informée de ces erreurs.
Die Präsidentin wurde über diese Fehler informiert und möchte klarstellen, dass jedes politische Video im Einklang mit dem Verhaltenskodex stehen muss.
Les articles du code de conduite des commissaires.
Der Clip kam offenbar kurzfristig auf Anfrage am Freitagmorgen aus dem Büro des kroatischen Kabinettschefs zustande und wurde aufgenommen am Ende einer Reihe von Videoproduktionen. Seit der Corona-Pandemie informiert die Kommissionspräsidentin nahezu täglich in mehreren Sprachen, unter anderem auf Twitter, über ihre Arbeit. Ihrem Sprecher zufolge passierten die Fehler in der Nachproduktion in Zagreb, wo der offizielle Hintergrund verwendet und ihre Funktion eingeblendet wurde. Offenbar hatte aber auch niemand aus dem Team von der Leyen am Ende darauf geachtet. Die zweite Frage, die sich stellt, selbst wenn eine politische Botschaft als persönliche Meinung deklariert wird, ist es klug, ist es angemessen, als Kommissionspräsidentin sich so eindeutig in einem Wahlkampf zu positionieren? Bleibt ihre Überparteilichkeit dabei gewahrt?
Es ist einfach Unsinn, so zu tun, als ob die Kommission und Frau von der Leyen einfach neutrale Technokraten sind, ohne Parteifarbe. Alle EU-Kommissare sind Politiker und gehören einer politischen Partei an. Und es wird langsam Zeit, dass wir das zugeben. Und es wird langsam auch Zeit, dass die europäische Demokratie erwachsen wird.
Sagt etwa die niederländische Abgeordnete Sophie in Veld aus der Renew-Fraktion, dem Deutschlandfunkstudio Brüssel. Sie plädiert ausdrücklich für eine politische Kommission, aber eben auch dafür, dass sich Europa dann in eine wirkliche Demokratie verwandeln muss, in der Politiker sich grundsätzlich der Wahl stellen müssen und nicht im Hinterzimmer ernannt werden. Ein deutlicher Wink an von der Leyen, die vor einem Jahr selbst nicht als Spitzenkandidatin ins Amt kam, wenn auch als Politikerin einer Partei, die stärkste Kraft im Parlament geworden war.
Bettina Klein berichtete. Klassiker wie Spiel mir das Lied vom Tod oder Zwei glorreiche Halunken, aber auch 2016 noch bei Tarantinos Film The Hateful Eight. In diesen Filmen und über 500 anderen war er für die Musik verantwortlich, Ennio Morricone. Jetzt ist er im Alter von 91 Jahren gestorben. Lisa Weiß gedenkt dem italienischen Komponisten.
Die endlose Weite der amerikanischen Prärie, ein namenloser Mann, ein Schurke mit stahlblauen Augen und natürlich rauchende Colts. Wer dieses Thema von Ennio Morricone hört, ist sofort im Wilden Westen, in Sergio Leones Film »Spiel mir das Lied vom Tod«. Die Cowboys sind schweigsame Gestalten, streckenweise fällt im Film minutenlang kein Wort. Ohne Morricones Filmmusik wäre der Western kaum denkbar. Fast immer sind seine Stücke reich an ungewöhnlichen Tönen wie Kojotengeheul oder Schreie. All das sei in seinem Kopf entstanden, sagte Morricone. Ich denke nach. Ich benutze das Klavier nicht. Ich denke nach und sitze am Schreibtisch und schreibe. Das Klavier benutze ich nur, um dem Regisseur vorzuspielen, was ich geschrieben habe. Manchmal auch für eine Kontrolle in einem Moment der Krise. Morricone studierte am renommierten Conservatorio di Santa Cecilia Trompete, Komposition und Orchestrierung. Anfang der 1960er Jahre schrieb er zum ersten Mal den Soundtrack für einen Film. Bald schon folgte die Zusammenarbeit mit Sergio Leone. Der Regisseur und Morricone waren schon gemeinsam zur Schule gegangen. Morricones Musik trägt die Bilder von Leones Western auf eine andere Ebene. Die beiden verstanden offenbar intuitiv die Absichten des jeweils anderen. Der Regisseur gab den musikalischen Themen den Raum, den sie verdienten, ließ auch mal zu, dass ein Musikinstrument in der Handlung mitmischte, denn Morricone schrieb selten Hintergrundmusik. Doch wenn man Ennio Morricone auf Western-Soundtracks reduziert, tut man ihm Unrecht. Er selbst betonte immer wieder, ich habe das mal berechnet. Nur 30 Filme von all denen, für die ich gearbeitet habe, waren Western. Und die anderen sind alles andere Filme. Zum Beispiel Bertoluccis Novecento, Tornatores Cinema Paradiso oder Cioffis The Mission. Eines fehlte dem vielfach preisgekrönten Morricone lange. Ein Oscar. Bis es dann endlich 2007 hieß,
Ladies and Gentlemen, Ennio Morricone.
Nach dem Oscar für sein Lebenswerk folgte 2016 endlich der lang ersehnte Oscar für die beste Filmmusik zu Quentin Tarantinos The Hateful Eight. Da war er schon 87. Aber auch danach setzte sich der vierfache Vater und passionierte Schachspieler nicht zur Ruhe. Er sagte selbst einmal:
Mi piace tanto scrivere. È l'unico cosa so fare.
Er komponiere ebenso gern. Das sei das Einzige, was er könne.
Der Nachruf auf Ennio Morricone von Lisa Weiß. Damit enden die Informationen am Abend. Alle Beiträge können Sie nachhören in unserer App der DLF Audiothek. Mein Name ist Niklas Potthoff. Ihnen noch einen schönen Abend.